Es ist schön, heute Morgen bei euch zu sein. Liebe Grüße auch von unserer Gemeinde in Frankfurt, die Nordsternkirche. Wenn ihr mal in Frankfurt sein solltet, dann meldet euch bei mir und kommt gerne vorbei im Gottesdienst. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch mal da seid. Heute Morgen wollen wir uns Psalm 32 anschauen. Und wenn du eine Bibel mitgebracht hast, dann lade ich dich ein, Psalm 32 aufzuschlagen. Psalm 32, so ziemlich in der Mitte der Bibel. Und wir wollen Gottes Wort lesen. Psalm 32. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt alle, ihr Frommen. Ich will noch mit uns beten. Herr, wir danken dir für dein kostbares, wertvolles Wort und wir bitten dich, dass du jetzt durch dieses Wort zu unseren Herzen sprichst und uns veränderst. Amen. Als kleiner Junge habe ich gerne bei unseren Eltern im Keller Fußball gespielt. Und ich kann mich erinnern, wie meine Mutter mir immer wieder gesagt hat, mach das auf keinen Fall. Und ich dachte, ich bin ein guter Fußballspieler. Damals war ich besser als heute, glaube ich. Aber ich war voll davon überzeugt, dass alles gut gehen wird und dass ich auch nichts kaputt machen werde. Und meine Mutter redet mir immer wieder ein, tu das bloß nicht. Und trotzdem spielte ich weiter im Keller und der Ball flog nur so von Wand zu Wand und von Schrank zu Schrank. Und irgendwann traf der Ball eine Vase. Glücklicherweise fiel die Vase in nur so ein großes Stück und dann so drei, vier kleinere Stücke. Aber ich dachte, ich kann es noch irgendwie zusammensetzen. Die Vorderseite war noch okay, die vier anderen Teile nahm ich, Tesafilm drum, Vase richtig rumgedreht. Meine Mutter wird es bestimmt nicht entdecken. So dachte ich meiner Naivität damals. Und den ganzen Tag über ging ich auch nicht mehr im Keller zurück zum Fußballspielen, wollte meine Mutter auch nicht in die Augen schauen, wenn sie mit mir sprach und versteckte mich eher vor ihr. Und irgendwann kam meine Mutter aus dem Keller wieder hoch. Und sie sagte, Emil, und ich wusste schon, was Sache ist. Und ich wusste, was sie gleich sagen wird. Und ich schaute ihr nicht in die Augen. Aber ich sagte, ja Mama, sorry, die Vase ist kaputt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du das kennst, dass du etwas falsch getan hast, dass du gegen Menschen oder Gott gesündigt hast und du versuchst, die Sache zu verheimlichen, zu verstecken. Und vielleicht bist du raffinierter als ich als kleiner Junge. Du nutzt dich Tesafilm, aber du hast trotzdem deine eigenen Strategien, wie du Sünde in deinem Leben verheimlichst und versteckst vor Gott und vor Menschen. Vielleicht gibt es eine ganz konkrete Sache, die du eigentlich bekennen musst und die dich innerlich quält, die du schon seit vielleicht Jahren mit dir trägst und die du bekennen solltest und du versuchst immer wieder zu verstecken und denkst, wenn das jemand wüsste über mich, dann würde alles zusammenbrechen. Gibt es so eine Sache? David im Psalm 32 wusste genau, wie sich das angefühlt hat. Und in Psalm 32 spricht er davon, wie freimachend und wie frohmachend das ist, zu erleben, wenn Sünde bekannt ist und dann auch vergeben wird von Gott. Hast du schon mal Sünde bekannt, wie David das hier tut im Psalm 32? Oder versuchst du etwas zu verheimlichen vor Gott und vor Menschen? David erzählt uns, warum es gut ist, Sünden oder Sünde zu bekennen. Psalm 32 gehört zu den sogenannten Bußpsalmen, davon haben wir 7 in der Bibel. Psalm 6, Psalm 38, 51, Psalm 102 und Psalm 130 und Psalm 143, also 7 Bußpsalme insgesamt. Und dieser Psalm 32 ist kein klassischer Bußpsalm, wo David so eine Sünde nach der anderen aufzählt, sondern er berichtet darüber, wie schön das war, als er endlich seine Sünden bekannt hat vor Gott und wie Gott darauf reagiert hat. Schau mal ganz kurz in den Text rein, da siehst du in den ersten 2 Versen, da sagt er, wie glücklich das ist, wenn Gott Vergebung schenkt. Denn in Vers 3 und 4 erzählt er, wie das persönlich für ihn war, als er es verheimlicht hat. Und dann Vers 5, als er es bekannt hat, Vergebung erlebt hat. Vers 6 und 7 berichtet er davon, dass Gott seine Sicherheit und Rettung ist. Und dann redet, schau mal Vers 8, das ist ganz interessant, wie Gott ganz persönlich auf einmal zu ihm redet. Deswegen auch in Anführungsstrichen, ich will dich unterweisen, da redet Gott. Und David erlebt, wie das sein kann, wenn man Veränderung erlebt und Gott einen leitet im Leben. Und dann ganz am Ende, wie so ein Bilderrahmen, es geht los mit glücklich ist, der Vergebung erlebt hat. Und ganz am Ende auch ruft er dazu auf, freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt all ihr Frommen. Das war jetzt ganz viel, weil es ein langer Psalm ist. Aber worum geht es eigentlich in diesem Psalm? Es ist die einfache Frage, warum solltest du, sollte ich Sünde bekennen? Warum sollten wir das tun? Und wir finden 4 Gründe, warum wir Sünde bekennen sollten, die ich mit euch durchgehen will, und wir werden Vers für Vers uns durch diesen Psalm arbeiten. Also, warum soll ich Sünden bekennen? Das Erste, weil Vergebung glücklich macht. Schau mal in Vers 1 und 2. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. König David, der diesen Psalm geschrieben hat, er hat viele Psalme geschrieben und wahrscheinlich hat er diesen Psalm geschrieben nach dieser bekannten Affäre mit Bathseba. Ihr erinnert euch vielleicht, König David hat sein Militär in den Krieg geschickt und er ist zu Hause geblieben, zurückgeblieben und er sieht auf dem Dach eines Hauses, von seinem Dach sieht er runter und sieht, wie die schöne Bathseba sich gerade badet. Und eins führt zum anderen, auf jeden Fall schlafen sie miteinander und Bathseba wird schwanger. Und diese Sünde quält David. Er versucht, sie zu verstecken. Er versucht, sie zu verheimlichen. Er schickt Uriah, als er zurückkommt, der Mann von Bathseba, er schickt Uriah schnell zu Bathseba, dass alle denken, das Kind kommt von Uriah. Das klappt nicht. Uriah ist ein treuer Soldat und will bei den anderen Soldaten bleiben. Und deswegen schickt David Uriah an vorderste Front in den nächsten Kampf und sagt seinem Hauptmann, zieht euch zurück und lasst den Uriah ganz vorne, dass Uriah umkommt. So ist der Uriah los und Bathseba kann Davids Frau werden. Aber trotzdem quält diese Sünde David länger und länger. Sie frisst ihn auf und irgendwann wird er von dem Propheten Nathan konfrontiert. Vielleicht kennst du die Geschichte. Und wahrscheinlich hat David mit Psalm 51 diese Sünde bekannt. Und dann Psalm 32 kam dann danach, wo er nochmal darüber schreibt, wie schön das für ihn war, das losgeworden zu sein. Jetzt endlich frei zu sein davon. Das ist Psalm 32. Und es geht los mit wohl dem. In anderen Übersetzungen heißt es glückselig oder glücklich zu preisen. Gesegnet ist derjenige. Das ist eine Art Einladung zu einem guten Leben. Ein gutes Leben, das Gott anbietet. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Wohl dem. Im Alten Testament, gerade im 5. Mose, geht Gott eine Bundesbeziehung ein, eine tiefe Beziehung mit seinem Volk. Und es geht auch so, wohl dem. Im Neuen Testament spricht Jesus in der Bergpredigt davon, selig sind, und das ist derselbe Ausdruck, wohl dem, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich, sagt Jesus. Also wenn wir hier am Anfang dieses Psalms lesen, wohl dem, dann ist es eine Einladung an dich und mich in die Gegenwart Gottes, in die Beziehung zu Gott. Eine Einladung in Gottes Gegenwart. Und es ist interessant, dass David hier viele Worte für Sünde verwendet. Also 3 Worte. Das eine ist Übertretung. Übertretung steht für Rebellion gegen Gott. Wir Menschen lehnen uns gegen Gott auf. Im Psalm 51 hat David gesagt, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Also Sünde ist Übertretung, also gegen Gott, Rebellion gegen Gott. Das zweite Wort ist hier Sünde. 600 Mal kommt das im Alten Testament vor und darum geht es darum, ich weiß nicht, ob du gerne Dart spielst, wenn du den Dartpfeil wirfst und es geht so knapp daneben oder du verfehlst sogar die Dartscheibe, dann hast du das Ziel verfehlt. Das ist dieses Wort Sünde. Du musst ein Ziel treffen, triffst es aber nicht und es geht total daneben. Das ist Sünde. Und das letzte Wort ist Schuld. Schuld, etwas verdrehen oder krumm machen. Also du kennst Gottes Gebote, aber du versuchst sie dir irgendwie zurechtzulegen, dass es dir passt. Das ist Schuld. Interessanterweise, schau mal mit mir kurz nochmal in den Text rein. In Vers 1 und 2. Wir haben drei Worte für Sünde. Übertretung, Sünde und Schuld. Und dann haben wir auch drei Worte für Vergebung. Das Wort vergeben, bedecken und nicht zurechnen. Und das ist kein Zufall, sondern was David deutlich machen will, er benutzt so viele Worte für Sünde, um zu zeigen, meine Sünde war groß, aber gleichzeitig war Gottes Vergebung auch groß. Deswegen drei Worte für Sünde und drei Worte für Vergebung. Das erste Wort vergeben heißt so viel wie etwas wird weggetragen. Eine schwere Last wird auf Gott geworfen, er trägt sie weg. Das zweite Wort bedecken bedeutet, Gott bedeckt etwas, das ist vor ihm und vor menschlichen Augen nicht mehr sozusagen sichtbar ist. Und nicht zurechnen oder anrechnen bedeutet, man sitzt im Gerichtssaal und die Strafe wird einem nicht angerechnet, sondern jemand anderem. Also absolute Sünde und absolute Vergebung. Deswegen drei Worte für Sünde und drei Worte für Vergebung. Und dann sagt am Ende von Vers 2 David, in dessen Geist kein Trug ist. Also wenn du Vergebung erlebst, dann darfst du aufrichtig sein. Dann darfst du ehrlich sein vor Gott. Du hast nichts mehr zu verstecken, in dessen Geist kein Trug ist. Du musst nicht weglaufen vor Gott, sondern du darfst in die Gegenwart eines heiligen Gottes treten. Hast du das erlebt, was David hier in Vers 1 und 2 beschreibt? Dass Vergebung, die Gott dir zuspricht, dich glücklich macht, Freude bringt. Dass du das losgeworden bist, dass Gott diese Schuld weggetragen hat in Jesus Christus. Dass er es weggewaschen hat in deinem Leben. Hast du das erlebt, dass du endlich frei atmen darfst, weil dir vergeben wurde? Das nächste, warum ist es gut, Sünde zu bekennen? Weil Verschweigen zerstört. Schau mal in Vers 3 bis Vers 5. Es hat etwas gedauert bei David, nachdem er gesündigt hat, nachdem er diese Affäre mit Bathseba hat und dann er es bekannt hat. Und wie ging es David in dieser Zwischenzeit, als er wusste, dass er was falsch getan hat, aber es mit sich rumgetragen hat? Vers 3, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Also es war etwas Körperliches, was er erlebt hat. Verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Es hat ihn Tag und Nacht beschäftigt. Es war ständig vor ihm. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Also er hat auch geistig gelitten. Also er hat körperlich und emotional gelitten. Aber auch dann geistig hat er erlebt, dass Gott weit weg ist. Ja, sogar Gott gegen ihn ist. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Wie ein Baum, der in sich eingeht, der vertrocknet, der kein Leben mehr hat. So ging es David in dieser Zwischenzeit. Also David hatte den perfekten Plan, um sein Fehlverhalten vor Gott und Menschen zu verstecken. Aber es hat nicht geklappt. Körperlich, emotional und geistlich hatte er darunter gelitten. Er hat es versucht zu verstecken, aber es hat nicht geklappt. Wie ist es bei dir und bei mir? Lass uns kurz mal darüber nachdenken, wie wir versuchen, Sünden in unserem Leben zu verstecken. Und ich will euch mal vier Wege vorstellen, wie das vielleicht bei dir und bei mir auch aussieht, dass wir Sünden eigentlich mit uns rumtragen, aber es versuchen zu verstecken. Das erste ist, wir beschuldigen andere Menschen. Ich bin verheiratet und das ist gerne eine Strategie, die ich fahre. So immer, meine Frau ist schuld daran. Es ist so schwierig manchmal, als Ehepaar durchs Leben zu gehen und dann ist wieder ein Konflikt da und dann, ja klar, meine Frau ist halt schuld. Kennst du das? Schnell wird jemand anders beschuldigt. Oder auf der Arbeit. Irgendwas läuft schief. Mac zeigt gerade auf. Ja, er kennt es auch. Ich weiß nicht, ob ihr das. Ich habe keine Umfrage gemacht, aber gut, dass Mac aufzeigt. Aber ihr findet euch bestimmt wieder. Dieses Beschuldigen ist die ständige Strategie, die wir fahren. Ich war es nicht. Der andere ist schwierig. Auch in der Gemeinde. Ja, diese schwierige Schwester in der Gemeinde. Boah, sie ist schuld dran. Auf der Arbeit. Kollegen, die schwierig sind. Das kennen wir nur zu gut. Oder wir rechtfertigen Dinge. Dass wir sagen, wenn Kritik an uns rankommt, sagt Emil, da hast du echt Mist gebaut. Dass wir sagen, ja, ich hatte aber gerade Kopfschmerzen und deswegen war ich so schlecht drauf. Man findet schnell Dinge, um sein Verhalten zu rechtfertigen. Oder ich bin ja trotzdem besser als der Durchschnitt. Schau mal auf meine anderen Klassenkameraden, wie sie drauf sind. Oder wir täuschen was vor. Und ich glaube, gerade wenn du Christ bist, Teil von einer Gemeinde, dann haben wir diesen Drang dazu, unser äußeres Image zu bewahren. Ne? Wir müssen gut rüberkommen, dass alle denken, wir sind die frommsten Christen, die besten Christen. Und so täuschen wir immer was vor, dass alle denken, ich bin ein guter Christ. Dass alle positiv von mir denken. Oder wir verdrängen Sünde und denken nicht an sie. Wir machen uns einfach keine Gedanken darüber. Gerade in unserer digitalen Welt ist man schnell abgelenkt. Schnell eine Netflix-Folge anschauen, schnell irgendwie einen Podcast hören. Hauptsache nicht dran zu denken, was man falsch gemacht hat. Hauptsache nicht an Gott zu denken. Hauptsache nicht über mich selbst nachzudenken und zu reflektieren. Was tut David? Er gesteht es, er deckt es auf und er bekennt es. Und das ist ganz interessant, wie vorher die Rede davon ist, dass Gott Sünde bedeckt. David versucht die ganze Zeit, seine eigene Sünde zu bedecken. Aber erst als er sie aufdeckt, bedeckt Gott sie. Kennst du das? Du willst Sünde bedecken und dann deckst du die Sünde auf und erlebst, dass Gott die Sünde abdeckt und zudeckt und dir vergibt. Vielleicht fällt dir jetzt auch gerade nichts Konkretes ein, wo du sagst, ich habe eigentlich gerade keine konkrete Sünde, die ich bekennen muss, die ich loswerden muss. Vielleicht denkst du auch an etwas ganz Konkretes, was dich letzte Woche beschäftigt hat, vielleicht auch schon Monate oder Jahre. Und du sagst, ich sollte das unbedingt, unbedingt loswerden. Aber vielleicht fällt dir gerade auch nichts ganz Konkretes ein. Ich glaube, dass David hatte konkreten Anlass dafür, seine Sünde zu bekennen. Die Affäre mit Bathseba. Aber in diesen Psalmen klingt es nicht so danach, als ob David einfach nur diese eine Sünde loswerden will bei Gott. Sondern David schüttet sein ganzes Herz aus und macht deutlich, ich bin als Mensch ein Sünder und ich brauche Vergebung jeden Tag aufs Neue. Also Sünde ist nicht nur etwas, was du hin und wieder mal tust, sondern Sünde ist etwas, was tief in deinem und meinem Herzen sitzt und das müssen wir bekennen vor Gott. Die Bibel spricht davon, dass seit der Schöpfung oder direkt nach der Schöpfung die ganze Welt gefallen ist. Und das bedeutet, jeder Mensch auf dieser Welt, egal wie du aussiehst, egal welche Sprache du sprichst, egal ob du aus Frankfurt, Hamburg oder aus Amerika oder sonst woher kommst, jeder Mensch ohne Ausnahme ist getrennt von Gott. Das beschreibt die Bibel als Sünde. Und gerade deswegen braucht jeder Mensch, egal ob du an eine konkrete Sünde jetzt gerade denkst oder nicht, braucht Gottes Vergebung. Jeder Mensch. Und wenn du denkst, ich habe nichts, dann bist du nicht ehrlich mit dir selbst. Selbst die eigenen Maßstäbe, die du dir setzt, vielleicht denkst du gerade an Ziele für die nächste Woche. Ich weiß nicht, wie gut du immer an deinen Terminkalender oder an deine To-Do-Liste hältst. Vielleicht denkst du an Ziele für die nächste Woche. Vielleicht, ich will liebevoll mit meinem Ehepartner umgehen. Wie viele von uns werden das wirklich erfüllen? Und dann denk an Gottes Gebote und Gottes Ziele für unser Leben, da werden wir auf keinen Fall ranreichen. Und gerade deswegen sagt David, versteckt es nicht, verheimliche das nicht. Das ist destruktiv, das zerstört, wenn du es versuchst zu verstecken. Warum soll ich Sünde bekennen? Weil Vergebung glücklich macht, weil Verschweigen zerstört. Und das Dritte zeigt er uns Vers 6 und 7, weil Vertrauen auf Gott rettet, weil Vertrauen auf Gott rettet. Die britische Schriftstellerin und Philosophin, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Margarita Laski, im 20. Jahrhundert, sagte einmal einen ganz interessanten Satz. Sie sagte, was ich am meisten bei euch Christen beneide, ist Vergebung. Ich habe niemanden, der mir vergeben kann. Also was ich am meisten bei euch beneide, ist Vergebung bei euch Christen, weil ich niemanden in meinem Leben habe, der mir vergeben kann, sagt sie als Atheistin. Ich glaube, dass das Besondere an der christlichen Botschaft, dem Evangelium ist, dass wir einen Gott haben, der uns vergibt, der uns vergeben will, der mit offenen Armen dasteht und sagt, komm zu mir, wirf deine Sünde vor mir nieder und ich will dir vergeben. Vertraue auf mich. Und genau das beschreibt David hier in Vers 6 und Vers 7. Ich lese ihn nochmal vor. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten. Zur Zeit der Angst, darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. David versucht, seine Sünde zu bedecken. Er deckt sie auf, Gott deckt sie zu. David vertraut und glaubt diesem Gott und erlebt Sicherheit, Schutz und Rettung bei diesem Gott. Er erlebt Geborgenheit und dann erlebt er auch, dass Gott ihn auf einmal froh macht, weil diese Sünde weggetragen ist, weil er frei davon ist. Es hat ihn gequält und er ist es losgeworden, weil Gott ihn rettet. David vertraut Gott, dass Gott Sünde wegtragen kann. Wir hatten vorher aus 1. Johannes 1 schon gehört. Und das ist ganz wichtig, wenn wir diesen Psalm lesen, stellt sich für uns die Frage, wie kann ein absolut heiliger Gott, der so eine hohe Messlatte hat, der absolute Gebote hat, wie kann dieser Gott dir und mir vergeben? Wie kann dieser Gott, der heilig und recht, gerecht ist, gleichzeitig gnädig und liebevoll sein und barmherzig? Und die Antwort finden wir nicht in diesem Psalm, sondern die Antwort finden wir im Kreuz bei Jesus. Und gerade deswegen können wir, wenn wir diesen Psalm lesen und uns fragen, ja, aber wie kann Gott uns retten, müssen wir zu Jesus Christus kommen. 1. Johannes 1, Vers 7 und 9 beantwortet die Frage sehr gut. Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie kann Gott deine Sünden vergeben? Durch Jesus Christus. Jesus Christus starb am Kreuz, vergoss sein Blut, er hat das perfekte Leben gelebt und starb als der Gerechte für Ungerechte. Und er nahm deine Schuld auf sich, wenn du an ihn glaubst. Und wenn du diesem Jesus vertraust, dann kannst du Vergebung erleben. Ich glaube, wenn wir über Gnade nachdenken, dann gibt es zwei Lügen, die wir schnell glauben. Die eine Lüge ist, dass wir glauben, wir sind zu gut, als dass Gott uns retten müsste. Dass du von dir denkst, ich bin ja ein ganz guter Mensch. Ich bin besser als viele andere. Wofür brauche ich Jesus? Ich mag Jesus als Vorbild, ich mag Jesus als Prophet, aber warum brauche ich Jesus am Kreuz und seine Vergebung und seine Gnade? Ich bin auch ganz gut. Die andere Lüge, die wir schnell glauben, ist, ich bin zu schlecht. Ich bin unwürdig und Jesus kann mir nicht vergeben. Was ich verbrochen habe in meinem Leben, ist so schlimm und so ekelhaft. Wenn ich das anderen sagen würde, dann kann Gott mir nicht vergeben. Das sind die zwei Lügen, die wir glauben. Wir glauben, wir sind so weit weg und so unwürdig, dass ich es so nicht retten kann. Oder wir glauben, warum brauche ich das überhaupt? Ich bin doch gut genug. Ich weiß nicht, welche Lüge du in deinem Herzen glaubst. Die Lüge, ich bin gut genug, ich brauche Jesus nicht. Oder die Lüge, ich bin so schlecht, dass Jesus mich nicht retten kann, dass er mir nicht vergeben kann. Und vielleicht glaubst du auch schon an diesen Jesus, aber ich bin mir sicher, dass trotzdem in deinem Herzen du immer wieder die eine Lüge glaubst oder die andere. Dass du schnell dazu neigst, zu sagen, ich bin gut genug. Und dann fällst du nächste Woche wieder und denkst, okay, jetzt muss ich erstmal wieder beweisen, dass Jesus mich wirklich lieben kann,
dass ich liebenswürdig bin. Du bist nicht liebenswürdig, aber Jesus liebt dich und vergibt dir, wenn du deine Schuld bekennst.
Er will dich retten. Er will dich beschenken mit seiner Gnade. Der Psalm will Sünde überhaupt nicht verharmlosen, sondern nimmt Sünde sehr ernst. Aber das Schöne ist, dass dieser Psalm dich und mich ermutigt zu sagen, es gibt einen Gott, der dich und mich retten will, der dich liebt und sogar, wenn wir ins Neue Testament springen, bereit war, sein Leben für dich und mich zu geben. Das führt uns zu dem letzten Grund, warum wir Sünden bekennen sollen. Weil Veränderung möglich ist. Schau mal in Versen 8 bis 10. Auf einmal in Vers 8 sehen wir dieses Zitat. Auf einmal spricht Gott ganz persönlich. Ich will dich unterweisen. Davor hat David gesprochen. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich leiten mit meinen Augen. Man könnte ja auch denken, dass was die christliche Botschaft ist, ist einfach nur Vergebung. Sünden sind weggetragen, aber jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Aber das wäre ja traurig, wenn das alles ist, was die christliche Botschaft uns anzubieten hat. Aber wenn du Vergebung und Gnade erlebt hast, dann will Gott auch dich und mich verändern.
Das, Vers 8, ich will dich unterweisen, ich will dich leiten. Und dann Vers 9, seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen.
Ich weiß nicht, ob man IQ-Tests bei Tieren machen kann. Kann man das machen? Habe ich nie nachgeschaut. Muss man vielleicht mal googeln, ob man IQ-Tests bei Tieren machen kann. Aber wenn man das wahrscheinlich machen würde, ich kann euch versichern, Pferde und Maultiere sind wahrscheinlich nicht die intelligentesten Wesen, oder? Es gibt wahrscheinlich etwas intelligentere Wesen. Ich gehe gerne in den Zoo bei uns in Frankfurt mit meiner Tochter und da gibt es so Maultiere oder Esel. Und diese Tiere sind echt nicht intelligent. Das Einzige, was sie wollen, ist Karotten essen. Und dann stehen sie meistens im Weg rum und man muss sie zur Seite schieben, dass man auch wieder den Ausgang, also so ein Streichel so, muss man sie zur Seite schieben, dass man auch wieder rauskommt durch die Tür. Also diese Tiere stehen meistens im Weg rum, sind wahrscheinlich nützlich für viele Leute, aber dort im Zoo, die essen nur Karotten, hinterlassen ein paar Haufen hinter sich und stehen im Weg rum.
Es ist interessant, ich will euch das nicht sagen, aber der Psalm sagt, seid nicht wie Pferde oder Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind.
Also das ist jetzt wirklich nicht persönlich gemeint, aber der Psalm sagt, wenn du nicht auf Gottes Stimme hörst, dann bist du wie so ein Pferd. Dann bist du wie so ein Esel. Ich würde es nie persönlich sagen,
aber hier steht es in Vers 9,
wenn wir nicht auf Gott hören, dann sind wir ohne Orientierung. Dann wissen wir nicht, wo rechts und links ist. Dann wissen wir nicht, wo wir lang gehen müssen.
Und deswegen höre auf Gott. Lass dich von ihm leiten, von seiner Stimme.
Und du fragst dich, ja, okay, ich will kein Pferd sein, ich will kein Maultier sein. Wie kann ich mich jetzt von Gott leiten lassen, nachdem ich das Evangelium verstanden habe, nachdem ich die Gnade erlebt habe? Das Erste ist, hör auf ihn. Ganz einfach, schlag die Bibel auf. Die Bibel ist Gottes lebendiges Wort. Und was für ein Segen ist, dass wir diese Bibel auf Deutsch haben oder in welcher Sprache auch immer du deine Bibel lesen kannst. Das heißt, jeden Tag, wenn du deine Bibel liest und aufschlägst, darfst du dir sicher sein, Gott redet durch dieses Wort in dein Leben hinein. Auch hier am Sonntag, wenn du zum Gottesdienst kommst, mit welcher Erwartung kommst du und hörst auf dieses Reden Gottes? Ich weiß, dass manche Predigten gut, manche sind weniger gut, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass jeden Sonntag hier dieses Wort gelesen wird und verkündigt wird und hörst du darauf? Lässt du dich davon leiten, dass wenn Gott am Sonntag durch dieses Wort zu dir reden will, dass du auch darauf hörst? Das Zweite ist bete. In Gottes Gegenwart erlebst du, wie Gott sich dir zeigt, wie auf einmal Dinge bewusst werden, Sünden bewusst werden, falsche Dinge, die in deinem Leben laufen, bewusst werden. Du kannst vor Gott auf einmal nichts mehr verheimlichen. Ne? Also wenn du ganz konkret gesündigt hast und dann fängst du an zu beten, ich bin mir ganz sicher, dass sehr häufig dir Gott Dinge offenbaren wird. Und dann kannst du diese Dinge bekennen. Also bete. Das Dritte ist, erinnere dich an das Evangelium. Hier in diesem Psalm, dieser Psalm ist voll von Gottes Gnade. Schau mal in Vers 10 zum Beispiel.
Der Gottlose hat viel Plage. Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Ich mag dieses Wort Güte umfangen. Es ist wie so, als ob Gnade über dich strömt, ob Gnade dich umarmt. Und gerade deswegen musst du dich jeden Tag neu an diese Gnade, an das Evangelium erinnern, dass Jesus für dich gestorben ist. Was für eine kostbare Nachricht. Das vergisst man sehr schnell. Erinnere dich an die Gnade und an das Evangelium. Das wird Veränderung in deinem Herzen und in deinem Leben bewirken. Das vierte, lebe in der Gemeinschaft. David zum Beispiel hatte Nathan, den Propheten, der zu ihm gekommen ist und der den Mut hatte, diese Sünde anzusprechen. Lebe in der Beziehung mit anderen Leuten. Hier in der Gemeinde, in der Kleingruppe, hab vielleicht eine Zweierschaft oder Dreierschaft, wo du ganz ehrlich bist, wo du Sünden bekennen kannst, wo ihr füreinander betet, wo ihr gemeinsam die Bibel aufschlagt, vielleicht ein Buch gemeinsam lest. Und Gott wird dich dadurch leiten und führen. Und das Letzte, das Fünfte, du hast den Heiligen Geist, wenn du an Jesus glaubst. Jesus sagt in Johannes 14, 26, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was für ein Segen, dass Gott nicht nur im Himmel ist, sondern in Jesus Mensch geworden ist, aber da nicht stehen bleibt, sondern sogar in dich hineinzieht durch seinen Geist. Und dieser Geist in dir wird dich führen und leiten in deinem Leben. Also lies die Bibel, bete, erinnere dich an das Evangelium, lebe in dieser Gemeinschaft mit anderen Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern und du hast den Heiligen Geist in dir. Lass dich davon leiten. Es ist ganz interessant, wie dieser Psalm endet. Er sagt, freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt all ihr Frommen. Wer sind diese Gerechten, die David hier anspricht? Ganz ehrlich, wenn ich diesen Psalm lese und er jetzt aufruft, freut euch, ihr Gerechten, und seid fröhlich. Ich fühle mich nicht so, als ob ich jetzt die Legitimation hätte, aufzustehen und sagen, ja, ich freue mich, ich bin nicht gerecht. Ich habe doch gerade erst meine Sünden bekannt. Und David auch nicht. David hat seine Sünden bekannt. Wie kann er sagen, freut euch, ihr Gerechten? David müsste sitzen bleiben. Er könnte Gott nicht preisen. Er gehört nicht zu den Gerechten, oder? Gehört ihr zu den Gerechten? Gehöre ich zu den Gerechten? Wer ist das? Und das ist spannend. Im Neuen Testament finden wir noch mehr dazu, wie wir gerecht werden. Paulus in Römer 4, du kannst die Stelle vielleicht mal zu Hause lesen, in Römer 4, zitiert diesen Psalm, Psalm 32, 1 und 2, und spricht dann von der Rechtfertigung. Er sagt, schon damals hat David von der Rechtfertigung gesprochen. Und dann 2. Korinther 5, 21, ein ganz bekannter Vers, denn er hat den, das ist Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also was Gott dir anzubieten hat, ist nicht einfach nur Vergebung. Also dass er die Sünden auf Jesus legt und wegträgt. Sondern was Gott dir anzubieten hat, ist, er nimmt seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit seines Sohnes, und schenkt sie dir. Er trägt die Sünde weg und nimmt seine Gerechtigkeit und legt sie auf dir und sagt, du bist gerecht. Du bist freigesprochen, du bist angenommen. Du darfst in meiner Gegenwart leben und ich schaue auf dich als jemanden, der nie gesündigt hat, der gerecht ist. Martin Luther sprach immer vom simul justus et peccator, also jemand, der zugleich gerecht und zugleich Sünder ist. Und das ist, wer du bist in Jesus Christus. Ja, du und ich, wir haben viel verbrochen. Wir haben gesündigt. Aber gleichzeitig in Jesus Christus sind wir gerecht gesprochen und angenommen. Und deswegen sind wir zugleich Sünder und dürfen das nicht vergessen, wer wir sind. Aber vergiss auch nicht die andere Hälfte, dass du in Jesus Christus gerechtfertigt bist, geliebt bist und jetzt zu Gott gehörst, dass du sein Kind bist. Wenn du diesen Psalm hörst, dann will ich dich fragen, hast du schon jemals deine Sünden vor Gott bekannt? Hast du erkannt, dass du Vergebung brauchst, dass du Jesus Christus brauchst, dass du ohne ihn nicht leben kannst und seine Gnade brauchst? Hast du verstanden, dass Gott absolut heilig ist und du nicht?
Und dass die gerechte Strafe für deine Sünde die ewige Trennung, die ewige Verdammnis ist. Hast du das schon mal in deinem Herzen erlebt? Heute Morgen ist die Einladung, komm zu Jesus und bekenne es und glaube ihm und vertraue ihm. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch ganz konkrete Sünden, die du versuchst zu verheimlichen, zu verstecken, die dir vielleicht auch peinlich sind. Vielleicht ist heute Morgen für dich der Aufruf, bekenne das vor Gott. Such dir vielleicht auch einen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde und sag, ich muss mal mit dir reden. Ich möchte es loswerden. Und bekenne es. Und dann hast du Vergebung erleben. Vielleicht musst du heute Morgen auch genauer hinschauen. Ich habe vor kurzem mal ein Buch gelesen von Jerry Bridges, das heißt Respectable Sins. Und es heißt so viel wie respektierte Sünden. Und vielleicht gibt es bei dir auch so Dinge, so Tendenzen, die du nicht als Sünde ansehen würdest. Vielleicht so, ja, ich rede manchmal halt zu viel und dann lästere ich halt auch mal so ein bisschen. Ne? Vielleicht ist sowas in die Richtung. Und du merkst, das ist eine sündige Tendenz oder du sagst immer, ach, ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch. Ich werde einfach mal zornig. Und irgendwie ist das respektiert, das wird verharmlost. Aber vielleicht gibt es solche Dinge in deinem Leben, die du bekennen kannst vor Gott und Veränderung und Vergebung erleben darfst. Das Problem mit Sünde ist wie bei Müll. Müll muss rausgetragen werden. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wo der Müll zu Hause ist, ob ihr das irgendwie versteckt unter dem Waschbecken habt. Meistens bei uns zu Hause, wenn wir die Mülltonne öffnen, versuchen wir schnell das reinzuwerfen und dann schnell wieder zu. Ne? Und irgendwann ist es super voll, man versucht schon so reinzustopfen und eigentlich müsste man den schon rausbringen, aber man hat dann keine Lust, das zu tun. Bei uns zu Hause auch so, wir haben noch Windeln. Unsere kleine Tochter wird bei 3, wir probieren es hart, aber das heißt, wir haben noch Windeln. Ich gebe euch keine Details, was da drin ist, aber es stinkt auch mal dann ganz schnell, ne? Wenn der Müll dann nicht rechtzeitig rausgetragen wird. Und irgendwann wird es dann halt doch zu voll, der Müllsack ist dann doch schon zu groß und dann macht man Knoten rein und ich bin manchmal zu faul und dann wird er einfach nur auf den Balkon gestellt. Und jetzt im Winter und im Frühjahr geht das noch, im Sommer sollte ich das lieber nicht machen. Ne? Aber irgendwann sammelt sich das so an und dann muss das halt wirklich zur Mülltonne getragen werden. Was ich damit nur sagen will, ist, Sünde ist genauso wie Müll. Er sammelt sich an. Er wird immer größer und fängt mehr an zu stinken. Und irgendwann wird es immer schwerer, diesen Müll loszuwerden und wegzuschmeißen. Wie wäre es, wenn du heute Morgen das gehört hast aus Psalm 32 und sagst, ja, ich merke, wie Sünde in meinem Leben immer größer geworden ist, wie es immer mehr stinkt und Dinge und Bereiche in meinem Leben zerstört und ich gegen diesen Gott gesündigt habe. Bekenne das und erlebe Vergebung. Warum soll ich meine Sünden bekennen? Weil Vergebung glücklich macht, weil Verschweigen dich zerstört, weil Vertrauen auf diesen Gott rettet und am Ende auch Veränderung in deinem Leben möglich ist. Ich bete noch mit uns. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Herr, wir danken dir für dein gnädiges Herz. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der barmherzig ist, der gerne vergeben will. Und dass du bereit warst, deinen Sohn für uns dahin zu geben und zu opfern. Damit wir nicht bestraft werden. Damit wir frei werden können von unserer Schuld und Sünde. Und wir bitten dich, dass wir immer mehr dankbar werden dafür, was du für uns getan hast. Und gleichzeitig bitten dich für all diejenigen von uns, die Sünde mit sich rumtragen, dass wir die loswerden und bekennen. Auch für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dass du Sünde offenbarst und zeigst und vor allen Dingen, dass du diese Person zu dir ziehst, sie deine Gnade und Vergebung erleben dürfen. Amen.